Ja, ich freue mich heute mit euch über den schwarzen Feminismus in Deutschland zu diskutieren. Vor allem aber auch habe ich in meinem Austausch mit Maisha Eggers, die ist Professorin derzeit an der Humboldt-Universität, eigentlich immer auch über die Entwicklung von Adefra und dem schwarzen Feminismus haben wir uns ausgetauscht und auch zusammen einen Buchbeitrag verfasst. Das ist jetzt irgendwie auch rausgekommen in Feminismen heute, wo wir eigentlich genau auch über dieses Thema sprechen. Welche Bedeutung hat der schwarze Feminismus in Deutschland? Wie ist er entstanden und was für Auswirkungen hat er eigentlich auch heute noch auf uns und warum ist es wichtig, dass wir alle darüber Bescheid wissen? Und genau, deswegen wird auch der Vortrag hauptsächlich wird die Grundlage sein des Buchbeitrags, weil es sich genau diesem Thema, also schwarzes feministisches Denken und Handeln in Deutschland widmet. Daher explizit gesagt, das sind Gedanken, die ich mit Maisha Eggers zusammen entwickelt habe für den Artikel. Also, gut. Das, was wir jetzt Community nennen, war wie ein Zug, der immer länger und schneller wurde und nicht mehr so einfach in eine Richtung zu steuern war. Das ist die Aussage von Peggy Pieces, eine Adefra-Mitbegründerin oder eine der zweiten Wellen, die in einem gemeinsamen Gespräch mit den Anfangsgründerinnen Adefra, der schwarzen Frauenbewegung in Deutschland, eben über die Entwicklung und auch das Gefühl damals in den 80er Jahren gesprochen hat, wie das eigentlich war, dabei zu sein und in welche Richtung das ging. Und hat es eben sehr dynamisch beschrieben. Also, der Aktivismus von schwarzen Frauen in Deutschland ist zentral für die Existenz und die Formierung der schwarzen Bewegung in Deutschland. Dies ist auch im Kontext von Bewegungstheorien von Relevanz, da die Rolle von Akteurinnen in sozialen Bewegungen im Nachhinein oftmals eigentlich die Rolle von Frauen marginalisiert wurde. Im deutschen Fall gelten die schwarze lesbische Aktivistinnen, also die Begründerinnen der Adefra-Bewegung, sozusagen eigentlich als Motor nicht nur für die schwarze Frauenbewegung, aber eben auch für die Entstehung einer schwarzen Gemeinschaft und auch der Begrifflichkeit von Schwarzsein und Deutschsein als schwarze Deutsche oder schwarze Menschen in Deutschland. Die Wissensproduktion über Schwarzsein in Deutschland ist daher auch nachhaltig geprägt von den Visionen und Begegnungen und dem Austausch und den kritischen Reflexionen schwarzer Aktivistinnen. Also wann beginnt die Generation Adefra? Die beginnt Mitte der 80er Jahre. Eine Gruppe von schwarzen Aktivistinnen wird eben durch die Arbeit und Aufenthalte der karibisch-amerikanischen Theoretikerinnen, Lyrikerinnen und Aktivistin Audre Lorde maßgeblich zusammengebracht und zur Gründung der Initiative Adefra Schwarze Frauen in Deutschland inspiriert. Zu diesem Zusammenschluss der Anfangsaktivistin gehört die Historikerin Katharina Oguntoye. Sie weist als Gründungsfrau der Initiative Adefra bereits zu den Anfangszeiten der Formation auf die Herausforderungen der bisher mehr isolierten schwarzen Frauen in Deutschland hin und auch eben die auch sehr unterschiedlich entwickelte Lebensinteressen haben und das zusammenzubringen, aber nicht nur das, sondern eben auch auf Dauer zusammenzuhalten. Die Ziele, die die junge Bewegung damals verfolgt, waren eigentlich sehr, fast schon fundamentale, also eine Basis zu schaffen, Raum zu schaffen für kollektive Auseinandersetzung mit schwarzen Lebensrealitäten in Deutschland, im Spezifischen auch die konkret physisch zu schaffen. Angetrieben von Visionen von Community als ein Ort einer kollektiven Auseinandersetzung, als Ort, der Wissenschaft, Gesellschaftskritik üben kann oder auch eben vor allem eigentlich einen Ort zu haben, der die Zugewandtheit in den Fokus stellt. Ja, eine solidarische Teilhabe einer Lebensgestaltung der Zugehörigen, was auch natürlich Reisen anregt, Heute ist es ein bisschen einfacher, da vernetzen wir uns irgendwie eher über Facebook oder soziale Medien oder Twitter, aber zu dem Zeitpunkt waren es maßgeblich auch Reisen, etwa nach London oder nach Amsterdam, um eben die Lebensrealitäten anderer schwarzer Frauen kennenzulernen. Was bedeutet es konkret? Also was waren die Themen damals? Die Auseinandersetzung der Bürgerrechtsbewegung in den USA, die Position schwarzer Frauen in den afrikanischen Befreiungsbewegungen, etwa auch in der Anti-Apartheid-Bewegung und schließlich eben auch die Position und die Rolle schwarzer Leben in der deutschen Geschichte. So werden auch Filme gezeigt wie Black Survivors of the Holocaust. Ja, damit werden Themen hervorgebracht oder wieder in ein Zentrum gestellt, die eigentlich, und das ist ein Begriff von Collins und Reed Anderson, vorwiegend in den Fußnoten vorkommen. Daher aber die ADEFRA, also die Anfangsaktivistin, so haben wir es irgendwie bezeichnet, weil es natürlich auch immer wieder neue Wellen gab und Formierungen, haben sich eigentlich auch eine feministische Tradition gehalten, die es schon vor ihnen gab. Und im Anschluss feministische Denkerinnen oder Aktivistinnen wie Collins, Lord und Bell Hooks vor allem, wurde die junge Bewegung dahingehend strukturiert, eben auch schwarze weibliche Existenzweisen prominent zu machen und eben auch in der deutschen Gesellschaft zu zeigen, was es eigentlich bedeutet, schwarze weibliche, aber auch vor allem lesbische Existenzweisen Raum zu gewähren. So wird ADEFRA eigentlich auch ein Ort der Gesellschaftskritik. Ein Ort, wo die Sexualität oder genau die sexuelle Handlungsfähigkeit oder sexuelle Handlungsmacht von schwarzen Frauen in einer ja, zutiefst rassistisch und sexistischen wahrgenommenen Gesellschaft schnell zum thematischen und zentralen Fokus wird. Das heißt, es gibt Flirt-Workshops oder Sex-Workshops in Frauenräumen. Und darum geht es eigentlich eher, eine selbstbestimmte Sexualität zu entwickeln und flexible Handhabung der eigenen sexuellen Orientierung zu haben, wo in den Räumen damals es eher die Frage war, schwarz sein oder lesbisch sein und eben in solchen Räumen beides zusammengebracht wird, was eben auch für eine Intersektionalität spricht. Darüber hinaus wird irgendwie auch die Verzahnung von Unterdrückungssystemen mittels feministischer Arbeiten erkundet. Schwarze feministische Kritik wird handlungsanleitend für aktivistische Kulturkritik und alternative Bildungsarbeit. So wird ADEFRA mit den Jahren als Zusammenhang zu einem bedeutenden Symbol, zu einem Zentrum für die Artikulation schwarzen Feminismus in Deutschland. Was ist das Zentrale dabei? Eben, was ich vorhin auch schon erwähnt hatte, die gegenseitige Zugewandtheit, was eigentlich auch ein radikaler Akt ist in dem Moment, in dem es eigentlich schon eine Herausforderung war, so etwas zu etablieren wie eine schwarze Frauenbewegung oder eine feministische Bewegung, die sich auf sich selbst wendet und aus der Isolation oder der Vereinzelung heraus hervortritt. Also ist es eigentlich auch eine politische Strategie des Schutzes. So fragt Audre Lorde gleich zu Beginn eines autobiografischen Romans Sami nach dem Einfluss anderer Frauen auf ihre Lebensgestaltung, auf die Gewordenheit und auf das, was sie als widerständige Akteurin bezeichnet. Also wem verdanke ich die Kraft hinter meiner Stimme und wem verdanke ich die Symbole meines Überlebens, die Frage nach dem Überlebenswissen und eben die Werdung beziehungsweise die mögliche Lebenswege als biografische Verläufe. Wem verdanke ich die Frau, zu der ich geworden bin? Also eben immer die Rückbesinnung und Zugewandtheit auf das, wo das Wissen herkommt und eben der Ruf zu mehr Sichtbarkeit. Somit, und auch Bell Hooks schreibt in ihrem Buch vom Margins From the Periphery to the Center, also Feminist Theories, schreibt sie auch, wie wichtig ist es eigentlich, auf ein kollektives Wissen zurückzugreifen und eben nicht auf eine individuelle Ebene es herunterzubrechen, was eher liberale Positionen von Feminismus auf die Fahne schreiben. Also die gesellschaftliche Position schwarzer Akteurinnen wird als einen Ort analysiert, der durch mehrere Ungleichverhältnisse strukturiert ist, Und eben die Zugewandtheit bildet hiernach eine bedeutende Handlungsressource, in der Navigation durch diese Geschlechterhierarchien und heteronormative weiße Dominanz durchzogenen, der weißen Dominanz durchzogenen Erfahrungsraums. Als Audre Lorde 84 als Gastprofessorin an die FU nach Berlin kam, versteht sie eben genau solche Begegnungen zwischen schwarzen Aktivisten als Schlüssel einer größeren Mobilisierung anderer schwarzer Frauen, anderer Schwestern. Die Anregung von ihr einer kollektiven Auseinandersetzung mit der eigenen Unterwerfung ist durchaus als riskante Handlung einzuschätzen, ja? Herauszugehen und eben auch die Gewalt zu erfahren, wenn man nicht in dem Diskurs eine akzeptierte Haltung vertritt, beziehungsweise offen marginal sich darstellt. Für Aktive, die sich als schwarze Feministen positionieren, gehört fortan das Ringen mit Missbilligung, Sanktionen ihres Umfeldes, der Verlust von Freundschaften, weißen Freundschaften sowie Unverständnis von weißen Familienangehörigen zu der Entscheidung, sich mit anderen schwarzen Frauen zusammenzuschließen. Es gehören beträchtliche innerpsychische Konflikte und Krisen zu diesem Handlungsweg aufgrund ihres Brechens mit normierten Handlungserwartungen für Frauen als oder schwarze Menschen beziehungsweise als gesellschaftliche Subjekte. Für Lorde ist diese risikoreiche Position ohnehin stark in einem dilemmatareichen Verhältnis verzwickt, da sowohl das Annehmen der Isolation, das Schweigen zu der unterdrückten Lebensweise, als auch das Ansprechen und der Ausbruch aus eben dieser riskant und folgenreich ist. Lorde plädiert dennoch eindeutig für das Sprechen und für die gemeinsame Artikulation, weil das Schweigen auch als Falle und somit schädigend für die Bewegung ist. Das explizite Sprechen über die eigene gesellschaftliche Lage als schwarze Feministin gehört für Lorde somit zum grundlegenden aktivistischen Handlungsmittel. Und Audre Lorde war ja auch bis 92, bis sie auch verstorben ist, häufig in Berlin und hat ja auch immer den regen Austausch mit den Feministinnen, die auch oftmals nach Berlin kamen, aber eben auch sich überall über Ost- und Westgrenzen hinweg bewegt haben, im Austausch standen. Genau, weil ja dann auch die Einigung, genau, der Mauerfall stattfand. Auch Peggy Piesche hebt eben genau diese Bedeutsamkeit der Aneignung von Sprache in der Anthologie Euer Schweigen schützt euch nicht, womit sie indirekt natürlich sich wieder auf Audre Lorde bezieht, die eben genau der Verfechterin ist, zu sprechen. Euer Schweigen schützt euch nicht, Audre Lorde und die schwarze Frauenbewegung in Deutschland ebenfalls hervor. Sie versteht die sprachliche Intervention als einen bedeutenden Akt, welcher nicht zuletzt gemeinsame Bezüge schaffen kann, als Fundament für das Wir eines Kollektivs, aber eben auch mit der gemeinsam entworfenen Selbstbezeichnung Afrodeutsch, später Schwarze Deutsche, wirkt es als symbolische Ressource zur weiteren Sichtbarmachung der bisher in öffentlichen Diskursen nicht wahrgenommenen Lebenszusammenhänge und Existenzweisen schwarzer weiblicher Akteurinnen in Deutschland. Katharina Oguntoye hatte auf einer Konferenz dazu auch gesagt, dass es eben das Schaffen eines Begriffs etwa Afrodeutsch genau das bewegt hat, also sehr bewegend war und auch machtvoll war in dem Moment, weil man sich vorstellen konnte oder sich Mensch vorstellen konnte, also eine Begrüßung, einen Namen hatte und nicht mehr in einer Isolation verhaftet war. Also das wird mit dem so sagt also auch Eggers, das wird mit dem Durchbrechen der symbolischen Ausblendung manifest. Damit wird das Durchbrechen, also mit der Benennung, Bezeichnung, Selbstbezeichnung, eben nicht mehr Fremdbezeichnung, der symbolischen Ausblendung manifest. Mit dem Auslösen eines öffentlichen Diskurses über Schwarzsein in Deutschland werden nicht nur Artikulationsräume, sondern gleichzeitig auch Handlungsräume eröffnet. Das wird passiert in der schwarzen Frauenbewegung auf ganz verschiedenen Ebenen. Etwa mit lyrischen Arbeiten, viele vielleicht kennen von euch auch Maya Yims Gedichtbände, also auch mit den Gedichtbänden von Akteuren wie Guy Nzinga, St. Louis, Maya Yim, Anna Herrero-Villamor oder Raya Lubinetzky. werden eben neue literarische und politische Räume eröffnet. Lebensrealitäten und Handlungszusammenhänge von schwarzen Frauen werden auf verschiedenen Ebenen und einer größeren Öffentlichkeit zugänglich gemacht und verhaften auch. Gehen eigentlich über die geschaffenen Räume, also dem physischen Zusammentreffen hinaus und erreichen auch weitere Menschen. Es zeigt sich eine Stimmen- und eben auch eine Perspektivenvielfalt, die prägend für die Wissensproduktion der schwarzen Community in Deutschland ist. Was mit Perspektivenvielfalt auch gemeint ist, ist, dass nach der Wiedervereinigung Deutschlands eben auch die Möglichkeit bestand, die Lebensrealitäten schwarzer Feministinnen, Frauen eben auch in Ostdeutschland oder in Westdeutschland kennenzulernen. Oftmals waren dann auch in Berlin die Zentren, aber nicht nur. Dieser Handlungsweg ist gekennzeichnet, also das autobiografische Schreiben, in dem Rassismuserfahrungen, Sexismuserfahrungen niedergeschrieben werden, ist gekennzeichnet durch eben auch schmerzhafte Einsichten und gescheiterte Handlungsversuche. Es erfordert zudem Klarsicht und auf die vorhandenen gesellschaftlichen verursachten Blockaden. Es erfordert zudem Klarsicht eben auf die Blockaden, die da sind. Unterwerfung geht zudem unweigerlich mit einem Verlust von Handlungssouveränität und mit dem Verlust von Selbstwert einher. Obwohl sich Ungleichheit subjektiv, also gefühlt, in Lebensrealitäten von Individuen dargestellt wird, wenn wir etwa von Werke Amaya Yeems lesen oder von Anna Herrera-Villamont, erscheint uns gerade die Kollektivierung dieser Konkretisierung wirksames Mittel zur Mobilisierung und Koordination von Widerstand und Subversion zu sein. In dem Moment, in dem Einzelgeschichten eben nicht mehr Einzelgeschichten sind, sondern ein Spiegel und Wiedererkennungsmomente schaffen, aber auch Ressourcen für eine Mobilisierung darstellen. Aber auch eben durch akademische Thematisierung und visuelle Kunst werden schwarzen deutschen Frauenbewegung immer mehr eigenständige Sphären initiiert. Solche Interventionen forcieren öffentliche Verhandlungen, intersektionale, aber eben auch mehrgenerationale Diskriminierungserfahrungen und Überlebensstrategien. Weil es immer ein Rückgriff ist auf das, was war und eben auch die Zugewandtheit in den Geschichten, die erzählt werden. Hier möchte ich ein Zitat vorlesen von Abena Adomako, und zwar: Ich muss mich in einer Gesellschaft behaupten, die neutral scheint, es aber nicht ist. Ich kann auch selbstbewusst wirken, aber es ist dennoch nur die Kraft, die sagt, sei es, du musst, sonst gehst du unter. Warum kann ich nicht so sein, wie ich es gerne sein möchte, einfach ohne jegliche Kampfhaltung? Adomako hat es 86 geschrieben, und zwar in einem der kraftvollsten Bücher, die verfasst wurden, eben in Farbe bekennen. Und er erläutert ihre Handlungs- und Überlebensstrategien eben in der ersten Anthologie von Farbe bekennen, sehr kraftvoll und eindrücklich. Eben aus der Perspektive einer schwarzen Akteurin, eines unterworfenen Handlungssubjekts, welches eben in einer weiß geprägten Gesellschaft lebt, dass die Existenzweise von schwarzen Frauen geringschätzt, abwertet, nicht wahrnimmt oder marginalisiert, an die Ränder der Gesellschaft stellt, quasi. Weil eben auch Kampfhaltung genau das beinhaltet, eben aufgrund der gewaltförmigen und gesellschaftlichen Verhältnisse fast schon untergehen zu müssen. Diese Handlungen stellen aber eben auch eine Gegenbewegung zur Unsichtbarmachung dar, weil sie eben eine schwarze Anwesenheit wieder verdeutlichen, trotz allem, also trotz der krisenhaften Annäherung oder der Kampfhaltung. Erfahrene und geäußerte Ausdrücke rassistischer und sexistischer Normalität in Deutschland werden zu einem Fokus in der schwarzen Frauenbewegung, die sich eigentlich hauptsächlich auch in den Jahren durch ADEFRA zeigt. Und Analyse und Kritik und werden analysiert und kritisiert anhand eben das, was sich als schwarzen Feminismus in Deutschland etabliert. Konkret erfahrene und sexistische Gewalt in der eigenen Biografie werden konkretisiert, aber eben zeigen eben auch eine rassistische und sexistische Ordnung der Gesellschaft auf und zeigen darüber hinaus eben auch subjektiv entwickelte Lösungswege. Also wie gehen Personen im Einzelfall damit um? Rassismuserfahrungen und Sexismuserfahrungen sind keine individuellen Vorfälle. Das zeigen auch die autobiografischen Werke, die Personen zufällig treffen. Sie sind eben die logische Konsequenz anhaltender Ungleichordnungen und Ungleichheitsnormalitäten. Sie konkretisieren und manifestieren sich in den Leben von gesellschaftlichen Subjekten. Das ist ein Teil, weil das ist eben der Teil dieser Dynamik und sie treffen eben auf Personen und verletzen sie, was eben auch Teil dieser Logik ist, der Dynamik. Sie sind eben nicht folgenlos und damit wirkmächtig. Aber genau das bewegt eben auch in den Anfängen des schwarzen Feminismus eben eine explizite Care Work, also Sorge. Arbeit, ich weiß nicht, wie ich das genau, also Sorge- und Pflegearbeit irgendwie zu praktizieren in den schwarzen Frauen-Communities zu dem Zeitpunkt, die eben zusammenhalten und gesellschaftskritische Frauengemeinschaften bilden zu diesem Zeitpunkt. Auch die Anzahl der Publikationen geht zwischen den 80er und 90er Jahren schnell hinauf und aus der Sicht von Adefra ist eigentlich das Ziel, ein Ort für Gesellschaftskritik zu sein. Was eben dann später auch die Verknüpfung mit der ISD nochmal aufzeigt, eben der Initiative Schwarze Deutsche, die sich auch um den Zeitpunkt entwickelt hat, aber eben auch die Ursprünge bei Adefra in der schwarzen Frauenbewegung hat, die vorrangig eigentlich lesbisch war, was auch ein wichtiger Marker ist. Die Analysen beziehen sich eben auf die Politik und ihre Entscheidungsstrukturen und Prozesse sowie auf die hierarchisierende Medialisierung von Schwarzsein und rassistischer Werbung. Die Analysen, die zwischen den 80er und 90er Jahren veröffentlicht wurden, beziehen sich aber eben auch auf eine gesellschaftliche Behandlung von schwarzen Akteurinnen in der deutschen Gesellschaft, im Bildungssystem, im sozialen System, in der psychosozialen und in der psychosozialen Versorgung. Und diese Analysen unterscheiden sich aber eben auch von antirassistischen Analysen in dem Maße, dass sie auch eine Einbettung in eine schwarze feministische Kritik haben. Das heißt, die Initiative hat sich damals und bis heute auch als Organ der Veröffentlichung schwarze feministische Themen nach außen, also in die weiße deutsche Gesellschaft verstanden, aber eben auch als Ort des Zugehörigseins für schwarze Akteurinnen. Im Sinne von einer Erhöhung von Schutzfaktoren orientieren sich Adefra-Aktivistinnen an den gelebten Zusammenhalt und mögliche Solidarität schwarzer Feministinnen. Die Handlungsform wird ein wirksames Mittel gegen die rassistische Teilungs- und Isolierungslogik, wird als wirksames Mittel eingeschätzt, gegen eben Teilungs- und Isolierungslogiken. Ganz gezielt wenden sich die Adefra-Aktivistinnen einander zu. Die Zuwendung gilt als bewusste Positionierung gegen die gesellschaftlich geschürte Konkurrenz unter Frauen und unter Schwarzen, die durch Medialisierung Populärdiskurse vorangetrieben wird. Die Konkurrenz untereinander, die als Norm und Verhaltenserwartung allgegenwärtig erscheint, begegnen schwarze Akteurinnen mit an schwarzen feministischen Werten orientierten Beziehungsformen, wo eben Beziehungspflege ein fundamentaler Bestandteil von ist. Und das ist das, was Maisha Eggers auch als eine Politik einer radikalen Zugewandtheit bezeichnet. Diese Arbeiten nehmen eine aus der eigenen Welt sich generierte Perspektive auf die soziale Wirklichkeit ein. Natürlich ist es immer verhangen in einen gesellschaftlichen Kontext, aber eben auch der Versuch, eine Sphäre zu schaffen, die sich selbst in den Fokus nimmt und eben aus dem Rande sich selbst zum Zentrum macht. Die Kritik an der Unsichtbarkeit schwarzer Akteuren in der weißen und deutschen Frauenbewegung wurde natürlich zu dem Zeitpunkt auch betrieben. Und Audre Lorde hat auf den amerikanischen Kontext hin bezogen gesagt, was auch der Titel des Vortrags war, Black Feminism is not white feminism in blackface. Also schwarzer Feminismus ist nicht einfach nur weißer Feminismus mit einem schwarzen Gesicht, wobei Blackface natürlich auch in einer anderen amerikanischen Tradition verortet ist. Das können wir vielleicht auch für spätere Momente aufhalten, wenn wir nicht so viel Zeit haben. Und eigentlich damit auch sagt, ich lese einfach das Zitat vor und versuche das nochmal kurz zusammenzufassen auf Englisch. It is an intricate movement coming out of the lives, aspirations and realities of black women. We share some things with white women and there are other things we do not share. We must be able to come together around those things we share. Also was sie eigentlich damit sagt, ist, dass eigentlich es eine verzahnte Bewegung ist, die verschiedene Lebensrealitäten, verschiedene Wünsche und Bestrebungen schwarze Frauen hat, die natürlich auch bestimmte Sachen mit weißen Frauen teilt, aber eben bestimmte Erfahrungen nicht. Und dass es eigentlich mehr darum geht, das zu finden, was geteilt wird und eben auch immer in einem Austausch zu stehen. Das steht in dem Zitat nicht, aber in dem folgenden würde das dann so stehen. Also die eigene Position als schwarze Akteurin innerhalb der weißen deutschen Frauenbewegung wird aus der Perspektive von Adefra als problematisch eingeschätzt. Die Kritik bezieht sich vor allem auf den universalistischen Repräsentationsanspruch weißer Frauen, oftmals auch weißer heteronormativer Frauen, heterosexueller Frauen. Diese werden eben aus schwarzer feministischer Perspektive als komplizenhaft mit der Privilegierung weißer Gesellschaftsnormen, Subjektivitäten und Wissenssysteme eingeschätzt. Weiße Feministinnen brechen die Kritik von schwarzen Feministinnen und Feministen of Color nicht mit der rassistischen Normalität. Das bedeutet dabei, dass sie eben auch zur Instrumentalisierung oder zur Forschung von schwarzen Frauen und Lebenszusammenhängen wesentlich zu rassistischen Hierarchien beitragen, das Forschen über. Also spricht noch auch andere Themen an. Hier wird eben die fehlende Selbstkritik weißer Sprecherinnenpositionen und die Reproduktion von Hierarchien hingewiesen. Die Zusammenarbeit mit weißen Feministinnen in Deutschland ist von Kampflinien, krisenhaften Annäherungen, gemeinsamen und getrennten Räumen geprägt. Schwarze feministische Kritik positioniert sich als eine Kritik an Herrschaftsverhältnissen, die patriarchal organisiert sind, aber eben auch eine weiße Hegemonie reproduzieren. Die deutsche Frauenbewegung ist eben in weiten Teilen weiß, deutsch und christlich geprägt. Und traditionell waren zu dem Zeitpunkt, und das ließe sich auch noch in heutige Diskussionen fortsetzen, vielleicht im Anschluss der Fragen, eben keine kritische Auseinandersetzung mit Rassismus und Antisemitismus innerhalb der deutschen feministischen Bewegung in den 80ern möglich ist. Gleichwohl zu diesem Zeitpunkt eben die Deutsche Linke und die deutsche Feministin, deren Wurzeln eben in der Studierendenbewegung lagen, eben die antiimperialistischen, antirassistischen Kämpfe insbesondere in den 60er und 70er Jahren unterstützten. Und die Paradoxie eben die ist, dass der Blick auf die eigene Frauenbewegung und den unterliegenden rassistischen Ordnungshierarchien übersehen wurde oder gewissentlich übersehen wurde. Emanzipatorische Handlungskonzepte der weißen Frauenbewegung privilegieren weiße Frauen als normative Subjekte des Feminismus und auch eben der Anspruch, dass es eben die universale Kategorie Frau gibt und es somit eigentlich auch die Verschränkung anderer Ausschlüsse nicht zulässt in Diskussionen. Genau. Der schwarze Feminismus in Deutschland hat in Bezug auf die Kategorie Frau eben und Weißsein in einen feministischen Gegendiskurs angestoßen, ein neues kollektives Subjekt sichtbar werden lassen. Das hat auch Nikita Dahwan, Maria Castro Ravela einmal festgehalten, dass eben in jedem Kampf auch ein neues Subjekt entsteht, hervorgebracht wird, was eben aus dem individuellen Wahrnehmen und den Positionen als schwarze Feministin durch die kollektivierenden Kontexte wie Adefra eine Befreiung aus der Vereinzelung eben möglich macht. Daraufhin folgt das kollektive Sichtbarwerden, indem schwarze feministische Akteurinnen in feministischen Räumen Platz beanspruchen und besetzen. Schwarze feministische Theorie hat eben diese Verwobenheit von Rassismus, Sexismus und eben Heteronormativität aufgezeigt, inwiefern das immer so sichtbar ist und in den Fußnoten auch gesagt wird, woher eigentlich bestimmte Wissensformen herkommen, ist eine andere Frage. Aber auf jeden Fall ist eben diese Intersektionalität vor allem auch durch Kimberly Crenshaw ein Begriff. Sie hat eben die Debatte über den eigenen Rassismus innerhalb der weißen deutschen Frauenbewegung inhaltlich strukturiert und damit forciert. Die schwarze Frauenbewegung in Deutschland hat die konzeptionelle Kategorie Frau auch ebenfalls in Frage gestellt. In der Hinsicht, dass die Kategorie Frau einen normativen, partikularen Charakter darstellt, aber auch als universalistische Kategorie verwendet wird und eben essentialisiert in dem Moment und eben eine Binarität auch festhält. In dem Sinn kritisierte die deutsche feministische Bewegung zwar die patriarchale Gesellschaft, aber eben nicht die rassistischen Strukturen, die sich auch in feministischen Bewegungen durchsetzen und Frauen of Color oder schwarzen Feministinnen kaum Gehör verschafften. Die Kategorie Frau erweist sich in dem Kontext eben gewaltvoll und als einengende Konstruktion. Die schwarze feministische Kritik bezieht sich daher auch ganz ausdrücklich auf die Wissensproduktion auf diese Wissensproduktion, die eben aus der weißen Frauenbewegung herkommt. Jetzt muss ich mal kurz auf die Uhr schauen. Haben noch ein bisschen Zeit. Ja. Genau, weil ich natürlich auch gerne etwas zum Ostdeutschsein und Schwarzsein sagen möchte. Nämlich um eben die ganze Komplexität oder wie Maisha Eggers sagt, Hybridität von Deutschsein zu verstehen, halten sowohl Fatima El-Taib und eben Maisha Eggers fest, dass die Präsenz von People of Color und schwarzen Deutschen zentral ist für die Konstitution und das Funktionieren in einem deutschen Staats als Gefüge. Die anfänglichen Aufeinandertreffen junger schwarzer Feministinnen wie Amaya Yim, Katharina Olguntoye, Katja Kinder, Daniela Tukasi, Dominika und Christina Grotke, Jasmin Edding, Eva von Pirsch, Ria Chetom und vielen anderen in den 80er und frühen 90er Jahren markiert den Beginn der kollektiven Artikulation des schwarzen Feminismus in Deutschland. Die Vielseitigkeit ihrer Stimmen in den akademischen Texten sowie literarischen Zeugnissen prägt den feministischen Standpunkt in Deutschland. Durch den Mauerfall können nun auch schwarze Feministinnen aus Ost- und Westdeutschland sich endlich begegnen und auch organisatorisch zusammenarbeiten. Diese Treffen finden vorwiegend in autonomen Frauen-Lesben-WGs im wiedervereinigten Berlin statt. Ein Ort, wo sich die unterschiedlichen Sozialisationen aufgrund der geografischen Nähe viel schneller verdichten konnten. Schwarze, ostdeutsche Aktivistinnen wie Ina Röder-Sisako, Peggy Piesche und Raya Lubnetzky prägen mit ihren aktivistischen, literarischen und gesellschaftlichen Beiträgen den Übergang zur zweiten Welle der schwarzen feministischen Bewegung in Deutschland auf bedeutende Weise bei. Sie markieren eben das Zusammenfinden schwarzer Aktivistinnen aus Ost- und Westdeutschland, was bis dahin eigentlich nicht möglich war. Darüber hinaus werden die unterschiedlichen Erfahrungskontexte auch in den neuen literarischen oder lyrischen Formaten transportiert. Aber natürlich ist die Wiedervereinigung auch als Paradox der Einflussgröße zu sehen, weil das natürlich nicht neben der Neubestimmung einer jungen Bewegung schwarzer Aktivistinnen eben auch andere Herausforderungen darstellt. Eben das wiedervereinigte Deutschland zeigt sich nach außen stolz, reproduziert standardisiertes weißes Selbstverständnis eines Wirs. Die imaginierte Idealgemeinschaft und die Angehörigen sind weiße Ost- und Westdeutsche, die sich als Brüder und Schwester konstruieren, imaginieren lassen. Maya Yim spricht von einem gesteigerten Nationalgefühl in Berlin des Jahres 89, welches sich an weiße Bürgerinnen richtet. Die wiedervereinigte Nation feiert eben sich selbst. Sie reimaginiert sich weiß, christlich und in Abwesenheit von schwarzen Menschen und People of Color. Können wir vielleicht auch in den gegenwärtigen Ereignissen vielleicht auch bestimmte Parallelen sehen. Schwarze Bürgerinnen scheinen das Idealbild der wiedergewonnenen Stärke im Moment des Triumphs zu stören. Diese weiße deutsche Rückvergewisserungsprozess scheint zu einer bedeutenden Zunahme des offenen Rassismus und der Rechtsradikalität zu führen. Die Wiedervereinigung bringt insofern paradoxe Bedingungen für die schwarze feministische Bewegung mit sich. Eben, zum einen schafft sie eigentlich eine zweite Welle, neue Formate und auch einen intensiveren Austausch, aber eben auch gesteigertes Bedrohungsszenario. Das neue Wir, sagt Ayim zum Beispiel, wie es der Kanzler Kohl zu formulieren beliebt, in diesem neuen Land hatte und hat keinen Platz für alle. Hau ab, du N, hast du kein Zuhause. Zum ersten Mal, seit ich in Berlin lebe, muss ich mich nun beinahe täglich gegen unverblümte Beleidigungen, feindliche Blicke und oder offen rassistische Diffamierungen zur Wehr setzen. Ich begann wieder beim Einkaufen und in öffentlichen Verkehrsmitteln nach den Gesichtern schwarzer Menschen Ausschau zu halten. Maya Yim hält fest, dass mit der Wende auch ihre eigene Sicherheit, ihre Körperlichkeit und Unversehrtheit wieder eigentlich existenzielle Ängste hervorbringt und sie auch wieder Ausschau hält nach schwarzen Gesichtern. Das Nationalgefühl distilliert sich eben in der Wiedervereinigung von Brüdern und Schwestern nach der Wende verstärkt und in der Abgrenzung eben zu anderen. Wir sind und dann, ja, wer sind die anderen? Fatima El-Tayeb spricht aber eigentlich auch von einer dezidierten Abgrenzung zu den anderen, die eben nicht über diese spezifische weiß-deutsch kodierte Herkunftslinie Blut verfügen und eine christliche Sozialisation erfahren haben, einerseits. Andererseits schafft eben die Wende auch Verbindungslinien. Darüber hinaus wird eben nicht nur über die Wende oder die gegenwärtige Situation, gesellschaftliche Situation, soziale Situation geschrieben auf verschiedenen Formen, sondern eben auch mit Historikern wie Katharina Aguntoye oder Fatima El-Tayeb eben eine kritische Historisierung von Schwarzsein in Deutschland zu einem zentralen Projekt und das der schwarzen feministischen Bewegung. Das bedeutet eben, dass sich die Auseinandersetzung mit dem wilhelmistischen Imperialismus ein Gegenstand wird in den von Deutschland kolonisierten Gesellschaften der Zeit der Rheinlandbesetzung, dem Dritten Reich, der zweiten Nachkriegszeit von 1945, der Vereinigten Bundesrepublik ab 1989. All diese Themen werden eigentlich neu eingebettet und eben auch eine dezidiert feministische Perspektive, was sehr bedeutsam ist, weil die eben bis heute noch Einfluss hat. Vor allem eben der deutsche Kolonialismus, der in der dominanten deutschen Erinnerungspolitik keinen offiziellen Platz eingenommen hat, wird inspiriert durch eben die feministische Herrschaftskritik analysiert. Die Forschungsarbeiten schwarzer Akteurinnen werden Diskussionsräume. Die Gründung der bundesweiten Vereine ADEFRA, Schwarze Frauen in Deutschland, die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland sind im Wesentlichen mit diesen Arbeiten verbunden. Schwarze aktivistische Wissensproduktion, kulturelle Produktion lassen sich hier als dekonstruktive Manöver an dem universalistischen Erklärungsanspruch weißer Weltsichten verstehen. Die Arbeiten zeigen die Hybridität der deutschen Vergangenheit auf. Sie sind ein Zeugnis gelebter schwarzer Präsenzen sowie Kritiken. Das Aufdecken der Hybridität, also einer Vermischung, einer Mischform von Deutschsein, nimmt eben eine besondere Stellung im Kontext des schwarzen Feminismus ein. Da Deutschsein in vielen Kontexten die gesellschaftlichen Beiträge von People of Color inkorporiert, aber gleichzeitig auch verschweigt. Infolge der europäischen Kolonisation lässt sich der Ort der Kultur eben nicht mehr getrennt und in einer Linearität erfassen bzw. kohärent erfassen. Insbesondere in den Arbeiten von Oguntoye, El-Tayeb und Reed Anderson werden eben koloniale Vergangenheit und ihre Präsenz im gegenwärtigen Deutschland erforscht. Sie zeigen etwa die Hybridität Migration afrikanischer Kolonialbürgerinnen nach Deutschland oder die Besetzung des Rheinlands durch schwarze französische Soldaten nach dem Ersten Weltkrieg und die Kinder, die aus diesen Ehen entstanden, zwischen eben deutschen weißen Frauen und schwarzen französischen Männern. Solche Arbeiten sind zentral, weil sie eben auch schwarzes Leben verorten und eigentlich auch die Verzwickung und Verzweigung deutscher Geschichte darstellen, dass sie eben weit zurückgehen in die wilhelmistische Ära und eben nicht eine Einwanderungsgeschichte von 10 Jahren darstellen, sondern eben eine lange Auseinandersetzung, die hauptsächlich bis dahin in Fußnoten stattfand. Eben auch die Bedeutung des Kolonialismus, eben der Berlin-Konferenz, die 84, 85 in Berlin stattfand, wo eben afrikanische Gesellschaften und Länder ganz offiziell eingeteilt wurden. Solche kritische Perspektiven auf die Werdung der deutschen Nation werden verhandelt, wohlgemerkt mit schwarzen Akteurinnen als Handlungssubjekte und nicht als Inventar. Und das ist ein Verdienst der Theorieproduktion, die im wesentlichen Teil eben durch die schwarze feministische Bewegung hervorgebracht wird. Ja, zu guter Letzt noch ein paar Worte eben zu Bündnispolitiken. Also Katja Kinder hat es eigentlich sehr gut zusammengefasst, ist auch eine Anfangsaktivistin und Gründungsmitfrau der ADEFRA-Initiative, hat eben den Stellenwert von Selbstreflexität in einem Artikel, den ich 2011 hatte ich einen Blog, wo es irgendwie auch darum geht, wie Bündnisse gestaltet werden können, was zentral ist, finde ich, hat das Katja Kinder sehr gut herausgearbeitet, weil sie eben die Selbstreflexität in den Vordergrund gehoben hat. Und über die Bündnisbereitschaft als ADEFRA-Aktivistin, als eine schwarze Frau, stellt sie fest, dass eben es eine wesentliche Voraussetzung ist, dass die Bündnispartnerin nicht vor intensiver Selbstarbeit zurückschrecken. Die Positionierung als machtkritisches, herrschaftskritisches Kollektiv impliziere eben die Bereitschaft zu einer praktizierten und lebenslangen Reflexivität. Der verpflichtende Charakter eben einer kollektiven gelebten Selbstreflexität muss eben ganz explizit sowohl auf einer theoretischen, aber auch eben auf der Ebene einer Interventionspraxis sozialkritischer Bewegung verankert werden. Es gibt in der feministischen Bündnispolitik Bedarf, eben diese traditionellen Konfliktlinien, insbesondere unter rassismuskritischer Perspektive erneut zu analysieren. Eben explizite Thematisierung des Umgangs feministischer Bündnisse mit der Position schwarzer Akteure, was eben notwendig ist und oftmals nicht mit der eigenen Positionierung stattfindet. Die Angleichung eben an das Mannsein bzw. an das Weißsein sei aus schwarzer feministischer Perspektive und eben aus der Sicht von ADEFRA kein erstrebenswertes Ziel, so Kinder. Die Zielsetzung und Handlungs- und Interventionsorientierung potenzieller Bündnispartnerin muss mit dem Selbstverständnis von ADEFRA als Ort des Zugehörigseins von schwarzen Aktivistinnen und schwarzen lesbischen Aktivistinnen vereinbar sein. Bündnisse müssen an einer Ermöglichung der konkreten Arbeit mit durch die Herrschaft manipulierbarer Symbole wie Wissen, Verbundenheit, ja, was ist Kollektiv, Angst, Lernen, Identitätsparadoxien, Verluste, Wohlergehen, Macht und Einverständnis orientiert sein. Bündnisse muss daher ganz konkret zu einer gesellschaftlichen Veränderung dieser Bestände beitragen bzw. den eigenen kollektiven Umgang mit ihm verändern können. Wenn die Bündnisse auf Dauer hierzu nicht entstanden sind, dann sei es wohl auch keine lohnenswerte Investition, so Kinder. Ja, also ADEFRA blickt eben zurück auf eine 30-jährige Existenz eben und gemeinsame Bezugspunkte wie Selbstbezeichnungspraxis, ein Körper von Wissen, insbesondere eben auch der Beitrag zu schwarzer deutschen Geschichte, der eine Tradition von Interventionen beinhaltet und eben auch konkrete Bündnisse mit anderen schwarzen Organisationen und Organisationen von People of Color beinhaltet. Ja, eben. Also das wäre für jetzt erstmal, glaube ich, der Rückblick. Und ADEFRA ist eben jetzt auch immer wieder im Austausch und zeigt eben auch, dass die Bewegung weitergeht, aber sich vielmehr durch soziale Netzwerke irgendwie also ADEFRA 2.0 hatten wir das genannt, weiterlebt und Austausch möglich macht in einer intensiveren Form.